Ja, wir feiern einen Sommergottesdienst. Dennoch müssen wir mal ein Thema ansprechen, mit dem wir immer wieder auch selbst zu tun haben. Mal mehr, mal weniger. Es ist Sommerzeit, die Ferien haben begonnen, viele sind unterwegs. Und wir lesen in den Zeitungen oder bekommen in den Nachrichten auch immer wieder mit, dass Menschen in prekäre Situationen geraten. Das heißt, dass ihr Leben in Gefahr ist. Und deshalb möchte ich heute Morgen mal mit euch über Lebensretter nachdenken. Der eine oder andere wird ja schon mal so seine persönliche Erfahrung mit diesen Lebensrettern gemacht haben. Da gibt es die eine Gruppe, bestehend aus Ärzten, aus Medizinern in Praxen oder in Kliniken. Da gibt es diejenigen, die uns dann, ich sag mal, zu Hause oder auf der Straße einsammeln und dann in Kliniken bringen, die Rettungssanitäter. Dann gibt es eben Menschen, die uns dann pflegen in Kliniken oder mal in einem Seniorenheim, wenn wir dort leben müssen und sich dann dort um uns kümmern, um unser Wohlbefinden kümmern und unser Leben dann auch erhalten. Es gibt die Katastrophenschutzeinheiten, wir haben das schon erlebt. Vielleicht nicht so hautnah wie manch anderer, aber wenn das Hochwasser kommt, dann sind diese Menschen da und sichern und leben damit auch, retten damit auch Leben. Und natürlich die Feuerwehr, die bei Bränden ausrückt, um das Leben der Menschen zu schützen. Und dann, wer dann im Ozean schwimmt und irgendwann nicht mehr kann, ja, der ist froh, wenn dann ein Lebensretter in Form eines Rettungsschwimmers an seiner Seite ist und ihn dann hineinzieht. Oder dann im Winter im Schnee, Bergrettung. Wir waren im Allgäu und ich habe gesehen, auf den Spitzen ganz oben, da war immer noch Schnee. Also das kann auch im Sommer noch passieren, dass dann vielleicht auch mal eine Bergrettung raus muss, um irgendeinen verirrten Bergwanderer da einzusammeln. Ja, und dann, da habe ich an dich gedacht, Sigi, wenn du mit deiner Yacht im Ozean bist und irgendwann mal dann ein riesiges Loch im Boot ist, dann bist du froh, wenn dann jemand kommt, der die Hand raussteckt und dich in das Rettungsschiff reinzieht. Und natürlich nicht zu vergessen, diejenigen, die in der Polizei im Umfeld tätig sind und auch dort immer wieder zu Lebensrettern werden. Ich glaube, wir können aus eigener Erfahrung oder auch ganz rational nachvollziehen, dass es gut ist, wenn wir den Anweisungen der Lebensretter dann vertrauen, denn sie wollen uns helfen. Unser Enkelsohn hat sich vor ein paar Wochen den Arm gebrochen. Der wird heute 3 Jahre alt und hat vor ein paar Tagen dann den Gips abbekommen und die Fäden gezogen. Und alle haben ihm gesagt, als er den Gips am dann hatte, du musst den Gips jetzt tragen, das schützt deinen Arm und das ist gut für dich und so weiter. Und das hat er dann irgendwie auch verarbeitet. Und als der Gips dann ab war, hat er gesagt, ich kann nicht mehr in den Kindergarten gehen. Der Gips muss wieder dran. Ja. Das kann man ihm dann mit der Zeit erklären, dass das dann irgendwann mal stabilisiert ist und gut ist. Und dann ist das auch nicht mehr nötig. Aber das hat mir deutlich gemacht, dass es gut ist, darauf zu hören, was solche Menschen, die ja eigentlich das Beste für uns wollen, dem auch zu folgen. Versorgen, schützen, ja, und manchmal sogar auch das Leben retten. Und bei all diesen Katastrophendiensten oder bei fast allen Katastrophendiensten ist es ja so, dass man eigentlich nur eine kurze Nummer wählen muss. Ne? Polizei, Feuerwehr ist klar. Die anderen, da müsste ich selber auch mal nachgucken. Deshalb ist es gut, wenn man so eine Tafel in der Küche hat, wo dann die ganzen Notfallnummern aufgelistet sind und man schnell dann wählen kann. Ja, das sind Lebensretter, die uns sozusagen das, was man sehen kann, unseren Leib, dann eben auch in vielen Fällen retten können. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Aber es gibt noch eine rettende Instanz, die hier in unserer Übersicht fehlt. Da fehlt noch ein spezieller Lebensretter. In dem einen oder anderen Lied ist es ja angeklungen. Und für diesen speziellen Lebensretter, da gibt es in der Bibel auch eine kurze Reihenfolge. In der Bibel, da gibt es eine ganze Reihe von Büchern, kleinen Büchern, die zu einem großen Buch zusammengefasst worden sind. Dann gibt es einen Abschnitt, der nennt sich Psalmen, und da gibt es einen Psalm, da ist so eine kurze Rufnummer verborgen in Psalm 50, Vers 15. Und da macht Gott den Menschen deutlich, du kannst mich anrufen, wenn du in der Not bist, und ich werde dich retten. Das ist das, was Gott den Menschen klar gemacht hat. Er hat praktisch selber darauf hingewiesen, dass du ihn anrufen kannst. Und das kann jeder Mensch, ob er nun glaubt oder nicht. Ich bin ein lebender Beweis dafür. Ich war nicht gläubig und habe zu diesem Gott in einer Notsituation, als es um einen anderen Menschen in meiner Familie ging, habe ich gebetet, ohne wirklich zu glauben. Das hat dann bei mir noch fast 5 Jahre gedauert, bis ich klar hatte, dass dieser Gott für mich auch eine Relevanz hat. Und zwar eine ganz klare Relevanz. Gott sagt also, ruf mich an in der Not. Ruf mich an in der Not. Und das dürfen wir, und das darf jeder in Anspruch nehmen. Ob er sich nun Christ nennt oder nicht genau weiß, ob oder ob nicht. Und das ist ja auch komisch, so einen unsichtbaren Gott anzurufen. Warum ist Gott ein spezieller Lebensretter? Nun, ich kann es so mit meinen eigenen Worten, mit meinen eigenen Wahrnehmungen nur ausdrücken. Die Menschen, die wir hier sehen, und die Einrichtungen, die können unseren Leib zusammenpflücken, wie den Arm, den gebrochenen Arm meines Enkelsohns. Aber Gott möchte die Menschen in Jesus Christus zum ewigen Leben retten. Jesus Christus, das ist der, an den wir uns erinnern, wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir mal auf ein Kreuz schauen oder vielleicht auch an Ostern, an die Auferstehung nach seinem Tod. Ja, wir wissen, dass unser Leib vergänglich ist. Das spüren wir wahrscheinlich, wenn wir älter werden, tagtäglich. Aber das Besondere an diesem Jesus ist, dass er über dieses irdische Leben hinaus spricht. Und er hat selbst gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir bestehen ja aus 2 Teilen. Aus dem Leib, den man anfassen kann, und aus der Seele, was eigentlich dich als Person ausmacht. Einige von euch wissen, dass ich schon etliche Jahre Sterbebegleiter bin und dann ganz häufig eben auch mit sterbenden Menschen konfrontiert werde. Und wir treffen uns so alle paar Monate als Sterbebegleiter und tauschen uns eben auch über das aus, was wir erlebt haben in unseren Begleitungen. Wir wollen voneinander profitieren und uns im Grunde genommen auch stärken. Und meist, das muss man sagen, sind es ältere Menschen, die wir begleiten. Aber da gibt es auch ganz junge Menschen, die ganz früh diese Erde leider verlassen müssen. Ich hörte von einem Bericht einer Mutter. Ihr Junge, ich denke so 4., 5. Klasse war er, hat wohl irgendwann klar bekommen, dass er nicht mehr gesund werden würde. Und dann hat er seine Mutter gefragt, ja, wie ist das denn mit dem Sterben? Und dann hat sie ihm das versucht zu erklären, als du ein kleiner Junge warst und ganz viel getobt hast draußen und dich vollkommen verausgabt hast, dann bist du abends nach Hause gekommen und warst vollkommen erschöpft und bist dann meistens so auf der Bank oder auf der Couch zusammengesunken und du warst nicht mehr in der Lage, dich auszuziehen und für die Nacht fertig zu machen. Und da hat sie ihm gesagt, da ist jemand da gewesen, der dich liebt. Und dein Vater hat dich auf seinen starken Armen in dein Zimmer gebracht und in dein Bett gelegt. Und am nächsten Morgen bist du wieder aufgewacht. Und sie sagte dann weiter, so ist es auch mit Jesus. Er ist der, der sich auf seine starken Arme nimmt und dich begleitet, dich überführt und du am neuen Morgen, wenn du wach wirst, in seiner Wirklichkeit lebst. Und die Mutter erzählte dann, dass der Junge dann erstmal verstanden hat, was das mit dem Vater im Himmel eigentlich bedeutet, was das für ihn bedeutet. Und wenige Wochen später ist der Junge dann heimgegangen, nach Hause gegangen. Jesus hat ihn abgeholt. Das kann man, wenn man es dann hört, erstmal nur so an sich heranlassen und wirken lassen. Die Mutter kenne ich nicht persönlich, aber wie gesagt, ich habe von ihr gehört. Aber an diesem Beispiel ist mir deutlich geworden, dass man Gott nicht erklären kann. Diesen Versuch sollte kein Christ machen. Das ist alles Quatsch. Das kriegen wir nicht hin. Aber was wir sagen können oder was auch ich sagen kann, ist, so wie ich das selber ja erlebt habe, fang mal an, diesem Jesus zu vertrauen, den du nicht sehen kannst, den du nicht anfassen kannst. Ich habe das erlebt, dass da plötzlich in meinem Leben jemand war, der mein Leben verändert hat. Mir hat in meinem Leben bis dahin eigentlich nichts gefehlt. Ja? Mir ging es gut, ich hatte viel Sport und alle Freiheiten. Aber als Jesus dann so mit in mein innerstes Leben kam, habe ich gespürt, das hat mir gefehlt. Das hat meinem Leben eine Mitte gegeben. Und natürlich ist das nicht so aus dem luftleeren Raum gekommen, sondern da hat mich ein Mensch, mit dem ich damals gekommen bin, zusammengekommen bin, der hat mich in diese Richtung geführt. Dafür will ich dir danken, Susanne. Ich will nur sagen, der erste Schritt ist einfach, dass wir selbst vertrauen. Wir vertrauen so vielen menschlichen Dingen. Und deshalb kann ich nur ermutigen, auch diesem nicht sichtbaren, nicht anfassbaren Jesus zu vertrauen. Denn wenn du Jesus vertraust, selbst wenn du noch Fragen oder viele Zweifel hast, das ist nicht schlimm. Dafür lehnt Jesus dich nicht ab. Wenn du das tust, den ersten Schritt, Jesus zu vertrauen, dann gilt auch dir dieses Rettungsangebot. Dann wirst du Zukunft haben. Dann wirst du ein Leben haben, das Jesus dir schenkt, über dieses irdische Leben hinaus. Wie gesagt, ich kann das nicht erklären. Das ist das Geheimnis Gottes. Aber ich bin Zeuge, dass das wahr ist, dass ich das erlebt habe. Und das kannst doch du, wenn du das möchtest. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann sprich jemand an, von dem du weißt, dass er Christ ist, oder wenn du das heute so für dich klar bekommst, dann kannst du auch mich ansprechen. Ich möchte schließen mit einem ehemaligen Kollegen von dir, Thomas, der vor 400 Jahren geboren wurde, Blaise Pascal. Sagt dir der Name was? Physiker und Mathematiker, also ein richtig schlauer Mensch, so wie du auch. Und so schlaue Menschen, die sind ja nicht so schnell von einfachen Dingen zu überzeugen. Aber der hat sich dann irgendwann mal mit der Frage beschäftigt, was habe ich eigentlich davon, wenn ich Gott vertraue? Was habe ich davon? Und er ist nach seiner Recherche, nach seinen Untersuchungen zu dem Schluss gekommen, wenn ich Gott nicht glaube, dann verliere ich nichts. Wenn ich Gott nicht glaube, dann verliere ich nichts. Wenn ich aber Gott glaube, dann gewinne ich alles. Und da würde ich aus meiner Sicht einen Haken dran machen. Ich habe auch alles gewonnen, weil das meine Zukunft ist. Und das kann die Zukunft auch für dich sein, für uns alle sein. Vertraut, dann werdet ihr dieses Wunder in eurem Leben auch erleben.